da ist schon ganz schön Knistern in der Luft und man wird einfach auch öfters erkannt und man denkt, krass, die kennen mich, aha. Also vielleicht früher wären wir mal auf eine Party gegangen und hätte sich mal umgeschossen, aber kannst natürlich nicht machen. Aber das wäre eigentlich gerade noch das Beste. Das ist der einfachste Reset-Knopf, den man da drücken könnte. Es hätte auch sein können, es geht alles auf. Ich war im Herbst in der Form of Life, habe da Tests abgeliefert. Das war echt verrückt. Und das hat mich natürlich selber auch, ich denke, scheiße, ich kann es wirklich machen. Damals, wo ich gewechselt bin, seit da habe ich noch wie so eine Gratis-Verjüngung gekriegt. Da war ich wie so ein bisschen Rookie of the Year.
She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Was war das bitte für ein unfassbar geiles Wintersportwochenende? Endlich mal wieder Wintersport, so wie wir ihn lieben, mit weiß verschneiten Landschaften und vor allem mit ganz, ganz viel Emotion. Und damit natürlich auch ein herzliches Willkommen zurück. Neue Novemberwoche heißt natürlich im Umkehrschluss wieder, es gibt eine neue She Happens-Folge. Mein Name ist Corinna Horn und damit natürlich auch ein Hallo in die Runde. Hey Moritz.
Hallo.
Und hey Finzi.
Hallo.
In den vergangenen Wochen haben wir uns bisher schon drei Sportarten gewidmet. Zum einen haben wir mit Sebi Holzmann auf die Alpinsaison geschaut. Wir haben mit Finzi ausführlich über die kommende NOCO-Saison gesprochen. Und mit Peter Schlickenrieder hatten wir letzte Woche auch noch den Langlauf-Bundestrainer zu Gast, mit dem wir endlich mal über seine ganzen wilden Vorstellungen und Ideen vom Langlaufsport reden konnten. Und heute wird es endlich mal Zeit, dass wir uns mal meiner Lieblingssportart widmen, dem Biathlon. Und ich freue mich sehr und sage natürlich auch schon mal ein riesengroßes Danke, dass du dir so kurz vor Weltcup-Start noch die Zeit für uns nimmst. Hallo, Denis Herrmann.
Hallo.
Denis, sei ehrlich, steigt schon langsam die Nervosität aufs Wochenende oder bist du noch ganz entspannt?
Also aktuell bin ich noch entspannt, aber es ist natürlich schon cool, wenn man jetzt noch daheim ist und so vorfiebert und schon mal im Fernseher mit anschaltet und schon merkt, es geht jetzt wirklich richtig los. Also da ist richtig Wintersport geboten und natürlich mit den Erfolgen da kommt dann natürlich schon die Vorfreude, die steigt da langsam.
Wie viel bist du denn überhaupt daheim? Weil der Finzi hat uns vorab gesteckt, dass du im Herbst eigentlich die meiste Zeit in Davos wohnst, in Anführungszeichen.
Ja, wir hatten jetzt nochmal einen langen Lehrgang. Der war jetzt eine Kombination aus erst Antholz eine Woche und dann zwei Wochen Davos. Ich habe dann noch ein paar Tage verlängert, waren hervorragende Winterbedingungen, top Loipe präpariert und sag mal, das habe ich natürlich versucht dann zu nutzen. Wir sind bewusst dieses Jahr nicht nach Skandinavien gegangen, um halt nochmal diesen Höhenblock auch im Hinsicht auf die Saison, auf Olympia nochmal knapp an die Saison ranzulegen. Und sag mal, da war es richtig cool, dass ich dann natürlich auch so an einen meiner Lieblingsorte in Davos da wieder die gute Schweizer Luft schnuppern konnte.
Aber erzähl mal, wie lief die Saisonvorbereitung? Du hast es gerade schon gesagt, ihr wart super viel in der Höhe, ihr wart sehr, sehr viel unterwegs. Ihr wart ja am Lavazze, auf der Seiser Alm, in Frankreich, in Font-Romeu, nicht zuletzt in der Lenzer Heide oder auch in Antholz. Habt ihr da den Winter aufs Höhentraining nochmal so einen speziellen Fokus gelegt?
Genau, wir haben ja letztes Jahr schon so ein bisschen gestartet, auch mit meinem längeren Höhenblock, auch mal auf einer höheren Höhe, wie ich selber schon überhaupt war. Ich habe ja schon so im Langlauf viel Erfahrung machen dürfen. Gerade vor Sochi mit Höhe ist dann natürlich immer wieder ein Schwerpunkt, wenn natürlich die Höhepunkte auch in der Höhe liegen. Ich hatte da früher richtig Probleme, bin da ja beständig immer eigentlich blau gegangen und musste mich dann wirklich arg mit dem Thema mal auseinandersetzen, weil ich denke immer, es kann ja nicht sein, dass man da irgendwie so seine Leistung nicht abrufen kann. Und da hatte ich im Langlauf schon mal die Möglichkeit, viel Erfahrung zu machen. Und die mussten natürlich jetzt auch wieder ein bisschen einfließen lassen und auch mit den Trainern zusammen. Man muss sich einfach mit dem Thema Höhe da beschäftigen. Ein paar merken es auch gar nicht so sehr. Die wissen schon auch, wie man sich vorbereitet. Aber zumal also rein nach Lehrbuch sollte man schon auch so ein paar Höhenaufenthalte gemacht haben, wenn natürlich auch der Saisonhöhepunkt, dieses Jahr mit Olympia in Peking, auch auf so einer Höhe, ist jetzt nicht auf 1400, sondern auf 1700 Meter, sag mal, das ist dann schon eine deutliche mittlere Höhe, liegt, sag mal, da sollte man zumindest wissen, wie der Körper reagiert, wie man sich am besten anpasst, und es kommen ja noch andere Faktoren mit Kälte, Wind und Zeitverschiebung auch noch dazu, die jetzt, sag mal, große Faktoren sind, die so eine Leistungsfähigkeit auch mit beeinflussen können, und dann ist natürlich cool, wenn man ja, ist mal das, was man jetzt selber beeinflussen kann, auch mit Höhenaufenthalten und nicht auf Nummer sicher gehen, aber also man hat zumindest das gemacht, was man machen kann. Und wir sind da schon die letzten Jahre, haben uns da rangetastet. Also von 0 auf 100 ist dann auch immer eine schlechte Idee, wenn man da anfängt und dann immer 3 Wochen und auf 2000 Meter plus irgendwie schläft und trainiert. Das ist auch ein bisschen gefährlich. Man muss da mit einem gewissen Respekt mal in die Höhe gehen, dort auch so vielleicht mal sich selber besser resümieren nach jedem Tag oder auch mal, wie wann lege ich Intervalle und schnelle Einheiten. Auch Schießstände sind unterschiedlich da in der Höhe gelegen, wo man auch so vom ganzen Atmen, ventilativen System so ein bisschen anders herangeht. Ja, ist natürlich schön, dass in Mitteleuropa so schöne Orte wie Seisser Alm, Lavazze und so Höhenlagen liegen. Also da konnten wir uns zumindest vom Ambiente und von der ganzen Location niemals beschweren. Das waren wirklich sehr, sehr schöne Lehrgänge. Also das Auge macht natürlich da auch viel mit. Wir haben uns wohlgefühlt und da trainiert man einfach mit einer Freude, mit einer Motivation. Und ja, es war eigentlich von der Vorbereitung ein richtig cooler Sommer. Auch das Team hat sehr gut gepasst. Und von daher, denke ich, haben wir unsere Hausaufgaben gemacht und denke, der Winter kann dann losgehen.
Aber zum Thema Höhentraining, ganz interessant, weil wir es noch im Kopf haben von letzter Woche, weil wir eben mit Peter Schlickrieder gesprochen haben und er meinte, die Langläufer machen ganz bewusst kein Höhentrainingsprogramm, weil der Langlaufsport die letzten 10, 15 Jahre so viel schneller geworden ist und in der Höhe kann man nicht so schnell trainieren. Ist das bei euch gar kein Thema?
Ja, man muss schon sehen, man muss eine gewisse Anpassung machen in der Höhe. Das dauert auch ein paar Tage. Da muss man natürlich das Training vorher so legen, dass man halt vielleicht nicht schon 2, 3 Wochen vorher nur locker trainiert, sondern da muss man halt die hochintensiven Einheiten bis an diesen Höhenaufenthalt ranlegen und dann bewusst diese Anpassung halt ruhig machen. Wenn man durchs Netz scrollt und mit Instagram und Facebook hat man ja so die Möglichkeit auch ja viele andere so zu beobachten und es ist schon sehr, sehr auffällig dieses Jahr, dass ich da die Topstars und selbst ein Klebo im Langlauf, der eigentlich das immer sonst ein bisschen gemieden hat, dieses Jahr das wirklich sehr engagiert angegangen ist, das Thema. Deswegen denke ich, man muss das mit Köpfchen angehen. Das ist jetzt auch nicht gleich gesagt, ach, ich gehe jetzt einfach mal in die Höhe. Man muss das schon so steuern, dass es dann auch gut passt. Das ist sicher auch nicht für jeden Körpertyp einfach. Also gerade, ich komme ja auch eher so von diese Sprintdistanzen. Da hatte ich früher schon ja eher zu tun. Aber man muss es natürlich mit einer gewissen Cleverness auch angehen. Und vielleicht ist da mal ein Gang runterschalten noch mehr gewonnen, wie immer nur hochschalten. Und wie gesagt, man braucht halt eine Anpassung. Und wenn man die dann gemacht hat, kann man auch gut trainieren, aber man muss natürlich so ein bisschen mit Auge durch die Welt gehen. Und ich denke, ja, wie gesagt, also ich bin da voll davon überzeugt, dass man wissen muss, wie der Körper reagiert. Und je mehr man Höhenaufenthalte hat, umso besser ist es. Aber man braucht natürlich auch die nötige Pause dazwischen nach so Höhenblöcken und auch einen gewissen Abstand zwischen den Blöcken, um halt auch nicht drüber zu schießen.
Man darf halt auch nicht vergessen, im Biathlon kommt ja auch noch das Schießen dazu und das Schießen ist in der Höhe ja auch nochmal anders, weil einfach die Atmung ganz anders ist, vielleicht auch nochmal schneller. Man muss sich vielleicht vorm ersten Schuss nochmal ein bisschen mehr Zeit lassen, als wenn man eben nicht in der Höhe ist. Hast du da für dich in der Vorbereitung einen guten Weg gefunden, gerade was eben das Schießen auch eben in der Höhe angeht oder auch was eben Regeneration angeht, wie du vorhin gesagt hast?
Genau, also gerade Atmung ist so das Hauptthema auch mit in der Höhe und gerade auf dem Lavazze, da ist eine Rollerbahn mit einem Schießstandanlauf, der ist sehr, sehr hart und kommt aus einem langen oder längeren Anstieg raus und man das natürlich dann cool mal unter solchen Bedingungen das auch zu probieren. In Peking, wir wissen nicht genau, wie der Anlauf ist, also es soll schon eher flach sein, aber in der Höhe ist man grundsätzlich einfach viel mehr am Atmen und das darf dich dann halt in dem Moment nicht überraschen und von daher muss man sich schon mal so Schießstände suchen, wo man einfach mehr atmet. Das ist natürlich leicht, wenn natürlich ein Anstieg vorher ist. In Ruhpolding kommst du schon eher so aus der Fläche hin. Da ist es eher schwierig, so mal den Puls in solche Sphären zu bekommen, was vielleicht dort zutreffen könnte. Und ich denke mal, dass wir da wirklich einen großen Fokus dieses Jahr drauf hatten. Auch klar daheim, aber auch auf die Lehrgänge. Und dass wir uns auch wirklich da in den Höhenlagen immer die Möglichkeit des Schießens oder was halt gerade Schwerpunkt war, auch gesucht haben. Man hat einfach auf so einer Höhe nie alles vor Ort und hat keine Fahrerei und alles, sondern da muss man sich immer vorher damit auseinandersetzen, was will ich tun, was kann ich dort umsetzen. Und sind wir da wirklich gut durchgekommen und dann hat man natürlich die Schwerpunkte, die man da versucht, da auch umzusetzen.
Finzi, wie war das bei euch? Höhentraining war nicht so der entscheidende Punkt diese Saison, oder?
Ja, wir waren auch immer mal wieder in der Höhe, aber jetzt so eine längere Zeit ist halt für uns eigentlich so gut wie unmöglich, weil so, dass man jetzt sagt, man geht jetzt 10 Tage oder länger an einen Ort in der Höhe zum Trainieren, das wäre für das Skispringen dann, glaube ich, eher kontraproduktiv. Da müsste man dann, es wird wahrscheinlich schon irgendwie gehen, aber ich glaube, da, das weiß man nicht. Das ist, glaube ich, zu viel Risiko. Aber ja, wir sind schon auch im Überlegen, speziell vor den Spielen dann, dass man da dann vielleicht schon ein bisschen eine Anpassung hat vorher. Aber das sind wir jetzt uns noch nicht ganz einig und das ist, der Plan steht noch nicht ganz fix.
Die Wettkämpfe lauft ihr aber auch oben wie wir, oder? Auf der Höhe? Oder lauft ihr wieder weiter unten?
Nee, das ist auf 1800.
Schon so. Auch. Gäbe es in Mitteleuropa überhaupt so einen Ort, wo du jetzt Schanzen und ja klar, Predazzo mit Lavazza, da müsstest du halt jedes Mal runterfahren zum Skispringen, oder? Das wäre jetzt
ja, das wird wahrscheinlich gehen, ja. Und irgendwie, ja, man wird es vielleicht schon hinbekommen, wenn man dann in Innsbruck springt, dann irgendwie im Kühlteil oben wohnt oder so. Aber ich glaube, das wäre dann schon sehr, sehr viel Aufwand und das soll sich ja dann auch noch gut anfühlen, Skispringen. Und wenn man dann die ganze Zeit in der Höhe ist, ist ja doch, fühlt man sich dann doch müde nach dem Ausdauertraining. Und dann ist halt die Frage, wie viel man noch vorwärts bringt im Skispringen. Weil wenn man nicht ausgeruht ist, dann kann es schon sein, dass man dann mal eher eine Einheit hat, die einen Schritt zurückbringt, wie einen Schritt nach vorne. Ich habe das bei mir schon öfters festgestellt, wenn ich dann zu viel Ausdauer trainiert hat oder zu nah dran, dann kann es halt sein, dass klar ist man gesprungen und an sich war es ein Training, aber dass dann eher Fehler reinkommen, wie dass man sich irgendwie noch verbessert hat.
Das ist bei euch schon ein krasser Balanceakt gerade. Da musst du richtig schnell sein beim Skispringen. Klar, wenn du da natürlich ein bisschen überziehst, da geht erstmal gar nichts, oder?
Ja, genau. Und deswegen sind wir da recht vorsichtig.
Denise, du hast es gesagt, ihr wart jetzt ganz bewusst auch nicht in Skandinavien dieses Jahr. Ist vielleicht auch ein bisschen schade, wenn man zum Beispiel die Bilder von den Langläufern gesehen hat, da sah es schon auch sehr schön aus. Aber die Männer sind ja noch oder waren bis jetzt in Monjo auch. Haben die einen komplett anderen Ansatz oder warum fahren die und ihr nicht?
Genau, sonst war es immer so in der Vorbereitung, dass man der Novemberlehrgang oft zusammen war, meistens in Schuhschön. Seit letztem Jahr sind wir dann wieder nach Munio zurückgewechselt, wo Biathlon früher auch war und Langlauf ja auch früher immer ist. Das ist einfach, weil die Schneeverhältnisse und die Schneesicherheit, die ist dort einfach noch mehr gegeben wie jetzt. Also je nördlicher man einfach in Skandinavien ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, im November halt schon auch gute Verhältnisse so zu bekommen. Das hat dieses Jahr leider von der Grundplanung jetzt dann nicht ganz so hinbekommen, weil wir, wie gesagt, diesen Höhenblock noch machen wollten, auch in dem Zeitraum. Wir hatten ja auch Deutsche Meisterschaft, da muss man natürlich danach auch mal ein bisschen rausgehen, sondern da ist der Zeitraum auch gegeben und jetzt noch nach Skandinavien vor Östersund hochzufahren, war dann auch so, dass ja dann Östersund noch mit Kontiolahti getauscht wurde. Also das heißt, der erste Weltcup war nicht wie geplant in Kontiolahti, sondern wird nach Östersund, was ich natürlich ganz schön finde, verlegt. Und das ist natürlich ein riesen Reiseaufwand, sondern das jetzt natürlich auch mit Corona etc., da ist natürlich auch ein Vorteil, wenn man den jetzt vielleicht nicht hat. Wobei wir müssen natürlich schon immer schauen, dass die Saisonvorbereitung da gut abgesichert ist und die Wahrscheinlichkeit, dass es im skandinavischen Raum halt besser ist, wie jetzt im mitteleuropäischen Raum, die ist schon höher. Wobei in Davos, und Vincent wird mir recht geben, die letzten Jahre immer sehr gute Verhältnisse waren. Dann hat man natürlich die Option immer, die 35 Minuten dann zur Heide rüber zu fahren und dann halt auch auf Rollern noch ein Schießtraining zu machen. Vorher waren wir in Antholzen, haben nochmal viel Komplextraining, also Rollern mit Schießen gemacht und haben dann wirklich versucht, da die optimale Skivorbereitung in Davos zu finden. Und dass es natürlich dann so schneit und so kalt wird, dass man da so perfekte Bedingungen dann vorgefunden hat, damit haben wir jetzt nicht gerechnet, aber war natürlich schön, haben wir gerne mitgenommen. Aber Skandinavien ist natürlich auch so ein Flair. Aber man muss sich halt einfach für den Weg entscheiden und da muss man halt einfach wissen, warum man was, wann, wie, wo macht. Und deswegen sind wir dieses Jahr da einfach ein bisschen einen anderen Weg gegangen.
Denise, wir wollen mit dir natürlich nicht nur über eure Saisonvorbereitung sprechen oder die kommende Saison, sondern vor allem auch über die letzte, die ja in sehr, sehr vielen Hinsichten eine sehr, sehr spezielle war. Für dich ja auch absolut keine einfache. Du hast ja auch von Anfang an ziemlich ehrlich und ziemlich klar auch öffentlich deine Ziele kommuniziert, indem du ja auch gesagt hast, den Gesamtweltcup zu gewinnen ist dein großes Ziel. Wie denkst du da jetzt ein Jahr später drüber? War diese Entscheidung, deine Ziele öffentlich so klar zu formulieren, vielleicht nicht unbedingt die richtige, weil du dir natürlich nicht nur selbst unglaublich viel Druck damit gemacht hast, sondern vor allem auch, weil die Öffentlichkeit dich ja sehr, sehr deutlich an diesem Ziel auch gemessen hat.
Also ich bin immer jemand, der sich hohe Ziele steckt und nach Platz 3 im Gesamtweltcup wäre es jetzt gelogen gewesen. Ich hätte gesagt, ich möchte mal so Top 10 angehen. Also ich habe auch nie gesagt, ich möchte den gewinnen. Ich habe gesagt, ich möchte um den Gesamtweltcup mitkämpfen. Und sag mal, das ist für einen Leistungssportler ein normales Ziel, nachdem man Dritte vielleicht war, dass man sagt, ja, Platz 2 oder 1 da mal mit anzugreifen, dass das natürlich kein leichtes Ziel ist. Ich meine, das ist mir schon auch klar. Aber warum nicht so ein Ziel haben, wenn man ja nach der Saison vorher, wenn man da Dritte war, also da bin ich einfach ehrgeizig genug und ich bin dann auch nicht jemand, der da sagt, ach, wenn mich jemand ehrlich fragt, dann beantworte ich die Frage auch ehrlich. Und klar hat es irgendwie, ich hatte selber mir den meisten Druck aufgebaut, mal von außen, dass ich mich da selten sehr unter Druck setzen, sondern ich bin ja jetzt auch schon jetzt nicht mehr die Allerjüngste, bin schon ein bisschen dabei und setze mir selber halt hohe Ziele und auch mit dem Risiko, dass ich die mal nicht erreiche. Aber das ist halt im Sport einfach so, weil sonst wäre es einfach zu einfach. Und jeder, der sich im Biathlon auskennt, weiß auch, dass im Gesamtweltcup über ein halbes Jahr mal die Leistung immer so zu bringen, auch wenn man beobachtet hat die letzten Jahre, wie gut man da wirklich in jedem Rennen sein muss. Also das heißt ja ständig Top 6 oder Podium. Und mal die Mädels, die Hauptkonkurrenten, die waren ja auch klar vor der Saison schon. Und da muss halt alles passen. Und mal, da bin ich auch ein bisschen in einem riskanten Weg gegangen, um meine Saisonvorbereitung so aufzubauen, dass ich mir dieses Ziel auch erfüllen kann, dass ich da in der Lage bin, da mitzukämpfen. Das ist natürlich dann immer ein Risiko. Da geht man manchmal auch vielleicht ein bisschen zu viel Risiko, aber ohne Risiko klappt es halt einfach nicht. Also dann kann man schon mal zufällig, kann das schon auch mal passen, aber ich bin da also überzeugt davon, dass das der richtige Weg war. Es hat halt einfach nicht so geklappt. Da kamen noch ein paar andere Faktoren dazu, wo man einfach sagt, ja, da kann ich die Faktoren beeinflussen. Manche konnte ich nicht beeinflussen, die nicht so gut funktioniert haben. Und ja, es war einfach im Herbst auch so ein bisschen ja, zu forsch. Aber mein Gott, so bin ich. Man muss sich halt auch mal wieder so ein bisschen drüber schießen. Dann muss man daraus lernen. Und ich hatte ähnliche Situationen, hatte ich schon mal. Und das gehört einfach zum Sport dazu. Und anders entwickelt man sich nicht weiter. Und von daher kann ich mir da nichts vorwerfen.
Aber was sind solche Faktoren, die du gerade angesprochen hast?
Ja klar, mit Corona, das kann man natürlich alles überhaupt nicht abwägen. Wie fühlt sich das an, irgendwie immer im Einzelzimmer zu sein, in diesem Bubble-Leben, solche Sachen oder Gesundheit, Material. Das sind so Sachen, das gehört dazu. Das muss einfach 100% passen. Das sind so kleine Mosaiksteinchen, die ins Gesamtbild einfach reinstimmen müssen und die passen mal mehr, die passen mal weniger. Und da muss man natürlich selber mental auch immer die Frische haben und halt auch überhaupt mal schaffen, diesen Flow so aufzubauen. Und das ist mir letztes Jahr, es war einfach sehr schwierig. Gerade am Anfang wieder dieses erste Trimester. Es ging zwar gleich richtig gut los in Kontiolahti. Da habe ich gedacht, oh ja, läuft gut. Aber dann habe ich halt einfach gemerkt, und das hat mich dann schon aufgearbeitet, weil ich bin da selber mein ärgster Kritiker. Und dann musste ich auch mal eine kleine Davos-Pause auch einlegen über Weihnachten. Das war eigentlich nicht geplant, aber ich wusste, das funktioniert immer gut. Das hat dann auch im Januar wirklich richtig gut geklappt. Da habe ich gemerkt, ah ja, jetzt bin ich wieder auf dem Weg, jetzt bin ich auf Plan. Jetzt gerade im Hinblick auf die WM läuft es so, wie ich mir das denke und wie ich das gerne hätte. Aber man hätte halt manchmal gerne sehr viel und man nimmt sich viel vor. Und ja, das ist halt dann auch oft mal, ja, läuft es halt dann doch nicht so. Da muss man doch flexibel bleiben, gerade auch in der Situation. Und die wird jetzt wieder nicht anders werden dieses Jahr. Aber nach so einem Jahr, denke ich, geht man da vielleicht auch ein bisschen anders hin. Man hat sich das vorher vielleicht auch schon mal durchgespielt. Wie kann das sein letztes Jahr? Aber es war dann doch, das kann sich keiner vorstellen, genau. Wie wird denn das jetzt dieses Jahr? Und ich sag mal, jetzt kann man vielleicht ein bisschen routinierter auch da reingehen. Und mein Gott, kann halt auch mal sein, dass du nicht am Start stehst. Das ist halt dann so, da liegt ja nicht in deiner Hand.
Ja, genau. Ich glaube, da geht man jetzt ganz anders hin. Es war letztes Jahr so und so. Da war es schon immer, wenn man da jetzt einen positiven Test bekommen hätte oder in Quarantäne müssen hätte, das war so mein absoluter Horror. Und jetzt, klar, also ich bin geimpft und alles, aber man kann es einfach, man steckt halt nicht drin. Also ich kann nichts machen, nicht mehr machen, wie um aufzupassen, wie, also dass ich mich anstecke oder in Quarantäne muss. Deswegen, wenn es jetzt passieren würde, wäre immer noch beschissen, aber man kann es einfach, man steckt nicht drin, deswegen ist man schon ganz anders drauf eingestellt. Und auch was einen Gesamtweltcup angeht, das ist ja so ein, da muss ja wirklich alles zusammenpassen, wie du es schon gesagt hast, Material, da muss man wahrscheinlich auch einfach in den Flow reinkommen, dass dann die Rennen leicht von der Hand gehen, und wenn man dann einmal ein bisschen was, ein Tief hat, dann ist es wahrscheinlich schwierig, also dann hat sich das wahrscheinlich ziemlich schnell erledigt.
Genau, die Masse der Wettkämpfe ist dann halt auch immer so, wir haben ja immer 3 Wettkämpfe pro Woche, und die Woche drauf geht's halt wieder dann am Donnerstag meistens weiter. Das ist auch so, da fängt man sich auch nicht in 3 Tagen. Da brauchst du dann schon wirklich einen klaren Cut. Und wenn man halt eigentlich merkt, es läuft nicht, dann ist es halt immer oft besser, man geht mal ganz raus und baut es ein bisschen neu auf und kommt wieder neu rein. Aber das ist halt in so einem Dreierblock, wo du halt 9 Wettkämpfe hast, dann oft schwierig. Gerade der erste, das sind sogar 4 Wochenenden. Dann klar sind nur 2 Rennen das erste Wochenende, aber dann immer 3, dann diese Reiserei. Das weiß man, dass es aber hinzukommt, aber man weiß trotzdem nicht immer jedes Jahr, was macht denn das mit dir? Und das war letztes Jahr schon speziell, das war für alle gleich, aber es war schon trotzdem, es war einfach irgendwie anders.
Aber wie geht's dir, wenn du sagst, weil das ist ja auch einfach krass irgendwie, und ich finde es auch irgendwie ein bisschen lustig, dass von euch beiden so kommt, okay, vielleicht hat euch diese eine Corona-Saison auch so ein bisschen entspannt, was so den Druck rund um so eine Saison angeht. Aber weil wir haben schon mit Franzi Preuß und mit Erik Lesser auch drüber gesprochen, wie ging es denn dir, oder im Vergleich zu jetzt ist es wieder anders, mit diesen Bubbles, also sprich, man macht mehrere Wettkämpfe an einem Ort und ist da länger. Fandest du das schlimm, oder war das vielleicht sogar was vielleicht mal eine ganz nette Alternative war, weil man sich viel Reiserei spart und damit Stress?
Also für die Situation war das definitiv goldrichtig, also Reiserei einfach minimieren und mal diese Kontakte nach außen da auch zu reduzieren und möglichst mit ähnlichen Leuten nur unterwegs sein, da ist natürlich der Kreis, ist dann natürlich viel kleiner, und das ist so überhaupt, um sich ja nicht irgendwie krank zu werden, da geht es nicht nur um Corona, es gibt ja auch andere Krankheiten, das hat man schon gesehen, dass das brutal gut war, also es waren ganz, ganz wenig Krankheitsausfälle, aber es ist halt auch so, man hat sich halt auch irgendwann, wenn man sich die ganze Zeit da dauerhaft zieht, da muss man schon echt überlegen, was erzähle ich jetzt? Ich meine, es gibt nicht viel Neues, was ich heute erlebt hätte, was du nicht mitbekommen hättest. Und irgendwie schweißt es einen natürlich zusammen, aber gerade auch so mal dieses ganze Teamgefüge, das ist ja nicht nur Athleten, das sind Männer, das sind Frauen, das sind die Trainer, sind Techniker, das sind zum Teil Ärzte, Physiotherapeuten, irgendwie dieser Austausch untereinander auch. Wir sind ja auch, also mal, wir machen ja eigentlich mit Männern nur diesen November-Lehrgang zusammen, sonst treffen wir uns mal kurz bei der Deutschen Meisterschaft die 3 Tage, aber irgendwie dieses Zusammenkommen und auch mal dieses abends mal zusammensitzen, das ist sowieso sehr rar, weil man natürlich auch kaputt ist nach Wettkämpfen, aber trotzdem, wenn man dann, ja, man nächsten Tag frei hat oder so und man sitzt da mal, du machst mal ein Spiel zusammen, das lockert natürlich so eine Teamstimmung schon auf, und das war letztes Jahr dann schon eher schwierig, und auch so gerade, man trifft sich vielleicht auch mal auf einen Kaffee mit den anderen Nationen, irgendwie mit den Schweizern, aber das war natürlich total tabu, und das ist dann schon auch im Essensraum so ein Spießrutenlauf da durch, und du denkst, ah, bloß keinem zu nahe kommen, und die anderen denken das auch, und das ist irgendwie total krass, und das, also für das war es natürlich schon cool mit dieser Reiserei, dass man das verkürzt, aber ich merke das auch, ich brauche schon dann mal die 2-3 Tage daheim, um so Kraft und Energie zu sammeln. Das war früher irgendwie noch anders, da hat mich das jetzt nicht so gestört, aber mittlerweile ist es halt schon so, ich schlafe schon auch gern mal doch, und wenn es 2 Nächte sind, im eigenen Bett und bin einfach mal daheim und kann da wirklich mal so die Seele baumeln lassen. Das ist, wenn du da so ein komisches Fahrwasser halt bekommst, das geht dann halt nicht weg, wenn du halt die ganze Zeit an dem Ort bleibst. Und das macht es halt nicht einfacher.
Also war das vielleicht auch ein Problem, dass man aufgrund von Corona jetzt nicht unbedingt so krass vom Biathlon abschalten konnte, wie man es vielleicht die Jahre davor machen konnte? Gerade was vielleicht auch den Punkt angeht, irgendwie Familie sehen, im eigenen Bett schlafen. Dass das einfach auch irgendwie gefehlt hat.
Es gab ja auch nicht viel nebenbei, aber es war immer so ein zweischneidiges Schwert. Wir waren ja total froh, dass die Wettkämpfe stattgefunden haben, und ich glaube auch für den Zuschauer, dass der Wintersport relativ normal, klar, auch mit Hygienekonzept und so, aber dass das im Fernsehen kam und so diese Sportmomente, diese Emotionen, die dann trotzdem wieder vermittelt wurden, ich glaube, dass das ganz wichtig war, dass das stattgefunden hat, und das war uns auch total bewusst, und das haben wir auch total geschätzt, und das war, also ich war nicht so sicher, im Herbst findet das alles so statt, wie es geplant ist. Und ich meine, das wäre natürlich schon krass, ein Jahr vor Olympia und die ganze Vorbereitung bei uns mal 2 Wochen nichts machen, ist auch nicht so wie also da geht, bleibt richtig viel auf der Strecke in den 2 Wochen. Und sag mal, gerade wenn man natürlich so Leistungssportler ist, ist man ja auch so ein bisschen perfektionistisch veranlagt und man weiß ja auch, welche Konsequenzen das hat. Und deswegen war ich da schon jetzt, meines Erachtens in dem Moment habe ich das nicht gemerkt, dass ich da nicht locker war. Aber jetzt im Nachhinein so betrachtet, war ich da schon ziemlich angespannt. Und das raubt natürlich auch Energie und irgendwann, du kannst es halt auch irgendwann nicht mehr sehen. Und aber da geht's ja auch allen gleich. Das ist ja, da geht's den Menschen wie den Leuten. Aber das, wie gesagt, ich hoffe mal, dass es uns ein bisschen, ja, nicht abgehärtet, aber dass man einfach so ein bisschen entspannt, das so ein bisschen über sich ergehen lässt. Man kann es sowieso nicht ändern.
Ja, und man darf halt auch nicht vergessen, um jetzt auch nochmal an diese Frage vom Gesamtweltcup von vorhin anzuschließen. Es kam ja nicht nur diese ganze Corona-Situation irgendwie auf dich ein, sondern auch noch dieser ganze, ich würde mal sagen, dieser Druck aus dem ganzen volksverwöhnten Biathlon Deutschland. Weil es ist ja doch so, seitdem du eigentlich zum Biathlon gewechselt bist, ging es ja für dich, grob gesagt, eigentlich immer nur nach oben. So gleich in deiner allerersten Saison hast du ja schon im IBU Cup gewonnen, bist im Weltcup ja auch teilweise schon in die Top 20 gelaufen. In deiner zweiten Saison hast du ja in Östersund schon den ersten Weltcup gewonnen. In deiner dritten bist du schon Weltmeisterin geworden. Das Jahr drauf warst du ja beste Deutsche im Gesamtweltcup als Dritte am Ende. Und da wäre natürlich so logischerweise der nächste Schritt der Gewinn des Gesamtweltcups. Nur was wir uns halt immer so gedacht haben, okay, da ist sie jetzt in Anführungszeichen erst, so blöd es jetzt klingt, seit 5 Jahren Biathletin und macht sich eigentlich selber schon so einen Druck. Und dann kommt von außen noch diese ganzen Randfaktoren, diese ganzen anderen Bedingungen, gerade was eben dieses erfolgsverwöhnte Biathlon angeht, dass es dann irgendwie alles so zusammenkommt.
Ja, Druck ist ja auch oft, wie man sich selber macht. Ich meine, dieses Ziel überhaupt zu überdenken, das ist ja für einen Sportler schon, das bedeutet ja, du brauchst eine gewisse Vorleistung. Und sag mal, dass man überhaupt über sowas nachdenken kann, dass man sagt, man kann da die großen Namen auch ein bisschen ärgern. Sag mal, das ist natürlich schon cool, wenn man das überhaupt als Ziel äußern kann. Also das ist, wenn ich am Start stehe, da ist mein Ziel immer, ums Podium mitzulaufen. Aber jeder, der Biathlon kennt, weiß halt auch, das klappt mal und das klappt auch mal nicht und das geht auch mal richtig in die Hose. Und ich sag mal, das Ziel Gesamtweltcup, das war für mich eigentlich Mitte Dezember eigentlich schon durch. Also das war ein kurzzeitiges Ziel, was ich da hatte. Also konnte nach ja mal 0,8 Sekunden gefehlt, dass ich zumindest einmal in Gelb hätte schlüpfen können. Aber letztendlich, wenn man mal das real betrachtet, also für mich war das Mitte Dezember klar, das wird so nichts mehr, wie das gerade läuft. Also und von daher war das ein Ziel, wo ich mich selber damit konfrontiert hat, eigentlich eins, was so 3 Wochen anhielt. Also das hat mich jetzt nicht enorm da belastet dann mehr, weil mir war das dann klar, irgendwann, ich muss jetzt sehen, dass ich halt zur WM überhaupt so laufe, wie ich weiß, dass ich das kann. Und da, klar, dann resümiert man schon mal, was war die letzten Jahre und wie viel hat da gepasst und wie ging das nach oben. Und das war ja, wenn man Märchen hätte beschreiben wollen von einem Wechsel, dann wäre es das gewesen. Und dass das im Sport irgendwann mal endlich ist, die ganze Nummer, das ist ja auch klar. Man muss sich dann halt immer wieder selber ein bisschen einholen und ein bisschen resümieren, woran liegt es. Auch wie erlebe ich Wettkämpfe, die habe ich ganz anders erlebt wie gleich am Anfang. Da war alles neu, da war alles schön, da war alles geil. Und ja, hat man mal daneben geschossen, aber war auch kein Problem. Man hat nicht erwartet, dass es jetzt schon gleich geht, aber irgendwann erwartet man das schon, weil man hat ja auch gewisse Trainingsleistungen und gewisse Tests und so weiter, was einen auch dann so mal wirklich in die Richtung bringen, wo man sagt, dass ich kann das. Also, und da erlaubt man sich halt auch keine Fehler mehr. Und da bin ich selber, wie gesagt, die Kritik, die ich mir selber gebe, ist dann für mich die allerschlimmste. Aber so von außen, das klar, wird man mit den Fragen konfrontiert, aber ich äußere auch nur das, wo ich wirklich selber vom Tiefinneren dazu auch stehe. Und das war einfach ein Ziel, was auch berechtigt war für mich, weil wenn man Dritte wird, was soll man denn dann sagen? Ich will nächstes Jahr, ach, mir ist eigentlich alles egal. Und ich meine, das will ja auch keiner hören. Und dafür ist man auch Sportler genug, um zu sagen, ja genau, ich will eigentlich schlechter werden, aber das ist ja Quatsch. Und da meint, das hätte einem ja auch keiner abgenommen, unterm Strich. Und von daher, ich bin ein ehrlicher Mensch. Und ja, aber da Druck macht man sich selber sowieso immer jedes Wochenende. Also von daher ist es dieses Jahr einfacher.
Der Druck war durch das, also für dich jetzt nicht so, also war jetzt nicht so viel schlimmer durch das, dass du dich so geäußert hast, oder? Nee, in dem Fall. Du hast ja den Druck ja eh selber auch gemacht und
genau.
Das ist ja immer von außen sieht es halt dann manchmal so aus, wahrscheinlich, dass man das dann eins und eins zusammenzählt und denkt, hey, okay, vielleicht hat sie sich zu viel Druck gemacht, aber ich glaube, der Druck, der ist ja immer da, oder den macht man sich selber auch.
Genau, also ich bekomme die Frage jetzt echt, ich habe jetzt in der Zeit öfters mal ein Interview auch gegeben, bekomme ich sogar öfters die Frage, wo ich mir selber sage, war das so ein unrealistisches Ziel oder habe ich das irgendwie so oft geäußert, wo ich dann denke, weil es hat wirklich, ich bekomme oft die Frage, wo ich mich dann selber auch hinterfrage, ich habe ja eigentlich auch nie gesagt, ich möchte einen Gesamtweltcup gewinnen, ich habe nur gesagt, dass ich drum mitkämpfen will, das ist für mich schon ein Unterschied, also wie man das, also wie deutlich man sowas sagt und was lässt natürlich Interpretationsspielraum, aber das ist dann der Spielraum, den sich jeder Einzelne gedacht hat, ja, die war jetzt Dritte und wenn sie drum mitkämpfen will, dann will sie auch gewinnen, aber sag mal, für mich war das jetzt, wo ich sage, das wäre jetzt cool für mich, eine Saison lang da wirklich die anderen auch so ein bisschen rauszufordern und wäre natürlich cool, wenn das auch klappen würde, aber ich habe es jetzt nicht so direkt gesagt, wie es alle so verstanden haben oder für sich selber so interpretiert haben, als wäre nur Platz 1 und alles andere wäre scheiße. Und aber wie gesagt, dadurch sich jetzt so viele Fragen, muss ich es ja irgendwie, keine Ahnung, die Interpretationssache muss ja schon so gewesen sein, dass es so gewesen ist, aber letztendlich, wenn ich normal die Saison gegangen wäre und jeder hätte mal überlegt, ah, was hatten die Hermann eigentlich für ein Ziel? Na gut, letztes Jahr war sie Dritte und hat bei der WM 2 Medaillen. Na ja, gut, da will sie bestimmt 3 Medaillen zur WM und will dann Zweiter oder Erste werden. Ich meine, das ist so, was man sich selber eigentlich so logisch ja gibt.
Ja, vor allem ist es ja, das Potenzial war ja, oder ist ja definitiv da. Also man weiß ja, dass du das Potenzial hast zum Gewinnen und dann, wenn man sieht, wie du immer besser geworden bist, dann kommt die Konstanz dann auch noch dazu, dann ist quasi der Gesamtweltcup-Sieg ja schon da, wenn du die Rennen so konstant machst, wie du sie teilweise schon gezeigt hast, wo du alles in Grund und Boden gelaufen bist, gefühlt, dann ist ja, also da würde ich mir schon auch denken, hey, du hast das Potenzial dazu.
Klar, wenn natürlich, ja, wenn man
es sieht. Es war jetzt nicht komplett, also das war ja schon ein berechtigtes Ziel irgendwie.
Klar, wenn man dann natürlich sieht, dass der Tirol irgendwie 15 Rennen gewinnt, ich meine, dann ist natürlich so, wenn man sagt, das wäre auch so, also das wäre richtig, selbst mit der Top-Saison wäre das richtig krass hart geworden. Also das, also selbst wenn du jedes Mal Top 6, Top 3 läufst irgendwie, wenn du da eine hast, die halt 15 Rennen gewinnt, ich meine, das ist halt, die macht da ja Punkte ohne Ende. Ist ja bei euch mit dem Rieber ja auch jetzt nichts anderes. Dann ist nur die Frage, nehmen die Norweger überall teil oder nicht? Und wie viel Luft bekommt man da, wenn der natürlich auf einmal auf so einer Wolke schwebt, aber ist ja auch nicht so, dass er nicht schlagbar ist. Also es, man muss aber schauen, wie es halt läuft, aber ich sag mal, das Ziel, wenn man sich das selber als Sportler schon steckt, dann ist es ja auch nicht unrealistisch und man muss sich ja auch, Ziele halten sich ja auch an bei der Motivation und wenn ich immer nur denke, ich werde ja Top 10, da freue ich mich, das ist ja kein schlechtes Rennen, aber wenn man halt schon Besseres gezeigt hat, will man das halt dann auch immer wieder zeigen und sag mal, das ist so der Natur der Dinge, ne?
Aber das Ganze ist vielleicht auch, weil also gegen alles, was du sagst, gibt es ja eigentlich wirklich nichts einzuwenden. Und vielleicht ist das wirklich auch im Nachhinein entstanden, weil ja dieser mediale Mechanismus ja doch einfach so funktioniert, okay, man versucht dem potenziellen und eh schon riesigen Biathlon-Publikum in Deutschland richtig Bock auf die Saison zu machen, vielleicht auch mit möglichst frechen Aussagen oder was weiß ich, oder die richtig anzuheizen und danach wird dann immer so in Anführungszeichen abgerechnet, ja, was war denn jetzt eigentlich? Und vielleicht, wie die Coco sagt, hat das wirklich auch einfach damit zu tun, dass, ich sag mal, der durchschnittliche deutsche Biathlon-Fan und dementsprechend vielleicht auch die Medien, die das groß aufbereiten, halt sehr, sehr erfolgsverwöhnt sind durch die letzten Jahre. Ist das was eigentlich, weil das wollte ich, das, wenn wir dich da haben, wollte ich dich eh mal fragen, was diese Aufmerksamkeit angeht und dann vielleicht, du hast schon gesagt, so den Druck, das stresst dich gar nicht so, aber diese öffentliche Aufmerksamkeit, der Sprung muss ja wahnsinnig gewesen sein vom Langlauf, was leider, besprechen wir auch oft, diese Aufmerksamkeit in dem Ausmaß nicht hat, hin zum Biathlon, der Nummer 1 Wintersportart in Deutschland.
Also gut, ich kenne Langlauf ja auch noch aus einem anderen Zeitalter, sondern da war Langlauf auch sehr populär und da konnte ich dann natürlich schon auch mal gut reinschnuppern, aber klar, Biathlon, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ich war selber oft Zuschauer am Rand bei der Biathlon-WM 2012 in Ruhpolding oder auch mal beim Weltcup, da die Freunde mit angefeuert, wenn es da mal zufällig sich ausgegangen ist. Gerade nach der Tour de Ski, da hat man dann mal die Zeit, mal auch mal da zu unterstützen. Und da merkt man schon, da ist schon ganz schön Knistern in der Luft. Und Weil diese, ja, man wird einfach auch öfters erkannt und man denkt, krass, die kennen mich. Aha. Also man merkt schon, dass das irgendwie ein bisschen was anderes ist, aber es ist ja auch irgendwie schön. Aber eine Sportart macht es halt auch so populär, weil du halt Leute hast, die halt ständig vorn dabei sind. Aber das ist natürlich, sag mal, die internationale Konkurrenz, sag mal, die rückt ja auch zusammen und es kann ja alles passieren. Also zwischen Platz 1 und Platz 15, das ist ja das, was Biathlon auch so spannend macht. Im Langlauf, wenn man gut drauf ist, da weiß man, wenn ich die Woche auf dem Podium war, sag mal, da musste nächste Woche schon irgendwie einen scheiß Ski haben, aber sag mal, das Grundding passt und das ist eine Leistung, die zu erwarten ist. Aber das ist halt im Biathlon nicht so. Dann kommt Wind und etc. noch so ein paar Faktoren. Das ist natürlich schon schön, wenn man es wieder so zeigen kann und das macht es, glaube ich, auch aus, so mal, weil man halt irgendwie mal gewinnt, das Wochenende drauf, klappt's nicht. Und diese Achterbahnfahrt der Gefühle, der Emotionen, das reißt natürlich die Leute auch mit, aber irgendwie wollen die ja auch, dass man gut ist unterm Strich. Aber letztendlich, wenn man jetzt immer vorn wäre, dann wäre es halt auch irgendwann wieder langweilig. Und von daher ist es eigentlich, ja, nur so ein Wechselbad der Gefühle und weil die Euphorie ist ja da, die ist auch sehr groß und das ist auch für uns echt cool. Und ich hoffe mal, dass man das auch hoffentlich zumindest in einem kleinen Rahmen, die es ja auch an der Strecke oder im Stadion wieder miterleben dürfen. Aber es ist halt, Biathlon ist halt so nicht planbar und das macht's manchmal total knifflig, aber es macht's halt auch so total spannend.
Ja, ich sag auch immer, Biathlon ist irgendwie wie so eine Achterbahnfahrt. Ich finde, manchmal gibt's so Tage, da läuft alles wie von selbst und manchmal gibt's so Tage, da läuft irgendwie am Schießstand gar nichts. Da arbeitet man eigentlich genauso sauber und genauso konzentriert wie sonst auch. Aber da geht man dann irgendwie mit zwei Fehlern weg und hat keine Ahnung, wo die jetzt eigentlich hingegangen sind.
Ja, man also wie du ja sagst, ist eigentlich ab, wenn man nicht in der Mitte ist, ne? Das ist schon eben, grundsätzlich ganz genau. Mein Ziel.
Ganz genau. Also ich finde auch, Biathlon ist echt wie so eine Achterbahnfahrt und vor allem halt auch eine enorme mentale Belastung irgendwie. Klar, am Ende sind es nur 5 Scheiben, die man da vorne treffen will. Aber diese blöden 5 Scheiben, die machen einen halt manchmal so dermaßen wahnsinnig.
Auf alle Fälle. Also so mental ist es schon nochmal viel krasser wie im Langlauf. Also klar, es gucken viel mehr Leute auf einen, aber das ist so, das kriege ich jetzt gar nicht so mit. Außer logisch in Ruhpolding und Oberhof. Da ist natürlich richtig Power im Stadion und auch dieses, was macht denn das mit dir, wenn du da schießt und du triffst oder du triffst nicht? So in dem Moment, das ist auch immer unterschiedlich. Also das ist so diese eigene Gemütslage, wie empfänglich bin ich für sowas. Das ist auch immer anders. Wenn du natürlich voll auf dem Flow bist, da heizt es dich an und das pusht dann auch zu besseren Leistungen. Das sind zwar nur minimale Sachen, aber es kann dich auch, wenn es halt gerade nicht läuft, dann ist das wirklich, also Schießen ist da wirklich, da gehst du nach Hause und da könntest du dich jedes Mal in den Arsch beißen und es ist halt selten was so richtig perfekt. Also richtig perfekt wäre 0-0 und Laufbestzeit und am besten noch schnellste Schießzeit. Aber wann hat man das schon? Ja. Also das ist so dieser Drang nach diesem perfekten Rennen, der ist ja unstillbar. Und dass das mal so passiert, das ist halt wirklich ganz, ganz selten. Es gibt immer irgendwas, wo man so ein bisschen für sich selber so dran makeln kann. Aber man muss sich trotzdem auch mal irgendwie diese, ja, mal zufrieden darf man halt auch sein. Also als Sportler neigt man dann oft so, dass man so immer so unzufrieden ist, selbst wenn es gut war. Und dann kann man es irgendwann nicht mehr so einschätzen und muss sich da selber mal immer wieder so ein bisschen erden und mal zurückholen und sagen, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Und früher, da habe ich ja nicht mehr mitgekriegt, wer neben mir gerade steht oder ob es jetzt geschneit hat oder nicht. Also da denke ich mir schon, an welchem Tunnel warst denn du eigentlich unterwegs? Und ja, das erlebe ich jetzt schon irgendwie anders wie die ersten Rennen. Aber das ist trotzdem, auch jedes Wochenende kann das wieder anders sein.
Ja, voll. Man weiß ja eigentlich beim Schießen, so wenn man auf der Matte ist, dann muss man eigentlich seinen Kopf abschalten und alles drumherum ausblenden. Und da darf es einen ja eigentlich gar nicht interessieren, wer so neben einem steht oder ob der neben einem jetzt einen Fehler geschossen hat oder nicht oder ob die Zuschauer da jetzt jubeln oder nicht. Aber es ist halt obviously nicht immer so einfach. Also wie du sagst, es ist eigentlich auch irgendwie tagesabhängig. Manchmal kann es so sein, am nächsten Tag kann es auch irgendwie ganz anders sein.
Also wie wenn jeder normale Mensch zur Prüfung geht. Da können, glaube ich, ganz wenige sagen, ach, ich gehe eigentlich so zur Prüfung wie an jedem anderen Tag, Schultag, Unitag auch. Weißt du hast ja immer eine Anspannung und die überlistet dich manchmal, aber du musst es schaffen, die zu überlisten und dass zumindest nicht so komische Gedanken kommen. Aber man weiß ja das grundsätzlich, aber das halt umzusetzen, ist halt verdammt schwierig. Und man hat ja auch gewisse Situationen schon erlebt. Das macht es einem manchmal leichter, aber manchmal halt auch schwerer. Ich meine, so dieses, ach, ich werfe mich jetzt da mal rein und guck mal, was wird. Das ist auch oft, das macht das Leben schon auch manchmal leichter.
Ja, voll. Aber so eine Frage, die ich mir gestellt habe, arbeitest du eigentlich jetzt nach 5 Jahren als Biathletin immer noch mehr am Schießstand als die anderen?
Das würde ich jetzt nicht sagen, weil es gibt auch irgendwann mal ein zu viel. Also ich habe es dann schon mal gewissen Zeiträumen auch ein bisschen überzogen. Gerade auch wenn es nicht läuft, neigt man damit zu, ja, da muss ich noch mehr machen. Aber vielleicht muss man auch bewusst mal die Waffe in die Ecke stellen, weil das ist dann auch nicht die Fähigkeit, kann ich es jetzt oder kann ich es nicht, sondern das ist so dieser Kreisel da oben. Und ja, und das Blöde ist natürlich dann, wenn das Laufen dann auch nicht dazu ist, und man da ist so überall, da ist so eine Dauerschleife im Denken und dann weißt du nicht so richtig, wo du ansetzen sollst. Und dann ist eigentlich so dieses Reset. Also vielleicht früher hätte vielleicht mal, wären wir mal auf eine Party gegangen und hätte sich mal umgeschossen, aber kannst natürlich nicht machen. Aber das wäre eigentlich so gerade noch das Beste. Das ist der einfachste Reset-Knopf, den man da drücken könnte. Aber muss ich da wirklich dann irgendwie mal so zurücknehmen. Und ich habe dann gemerkt, auch gerade jetzt, ja, vor der WM habe ich letztes Jahr eine Woche lang die Waffe nicht angefasst. Und ich habe dann bei der WM, da lag es jetzt nicht am Schießen. Also da habe ich dann wieder viel besser geschossen. Du brauchst halt also diese nervale Frische einfach für das.
Ja, voll. Mein Trainer hat das früher auch mal mit mir gemacht. Der hat auch gesagt, in der Zeit, wo ich sehr, sehr viel geschossen habe und wo es dann auch irgendwann nicht mehr so gut war und wo ich auch irgendwie nicht mehr so konzentriert war, so, hey, Coco, jetzt stellst du deine Waffe mal eine Woche in die Ecke und fasst sie gar nicht an, damit du da einfach mal ein bisschen vom Abschaltest, mal ein bisschen Abstand dazu gewinnst. Und dann ist es ja auch meistens wieder besser.
Mhm, genau. Und das muss man halt, das kann man natürlich nicht so oft machen, aber ja. Man darf es zumindest nicht so anstapeln lassen, dass du eine Woche brauchst, sondern dann eher mal vor, wenn du mal so mal 1-2 Tage oder Wochenende. Also ich habe jetzt schon gemerkt, also wenn ich jetzt 5-mal in der Woche schießen gehe, ist das für mich halt einfach das eine Mal zu viel, was ich dann halt über die Summation dann halt, da kriege ich echt einen Knoten im Kopf.
Aber wie ist es bei dir? Ich habe von Benny Doll, habe ich mir ein Interview angehört, der gesagt hat, dass die letzte Saison für ihn sehr, sehr klar war, dass er da, sagen wir mal, sehr, sehr viele klare Erlebnisse hatte und irgendwie sehr, sehr viel rausziehen konnte. Wie war das bei dir? War das für dich auch so, dass du sagst, okay, für mich war das sehr, sehr einschneidend, wo ich jetzt noch am meisten Potenzial habe, wo ich am meisten noch rausholen kann?
Also jetzt so rein vom Trainingsmethodischen, sag mal, da habe ich schon klare klare Erkenntnis getroffen oder wie die Saison gelaufen ist. Mal, wie gesagt, im Langlauf, ich habe schon auch einiges erlebt und ich war jetzt immer eine, die schon eher hart auf dem Gas stand und nicht zu wenig. Mal, daher kannte ich das schon, wie sich da mein Körper anfühlt und klar, natürlich auch mit Pokljuka noch ein bisschen mit Gürtelrose Probleme gekriegt. Mal, das war für mich ein ganz klares Zeichen. Denise, jetzt hast du es echt übertrieben. Und so wie das alles gelaufen ist, wenn man es resümiert, war es ganz klar und auch eine ganz klare Herangehensweise, wie man es dieses Jahr anders macht oder nicht macht. Aber ja, man muss ja immer mal seine Grenzen auch wieder ausloten und da muss man halt auch manchmal volles Rohr gegen die Wand rennen. Das ist halt einfach so. Und das hat mich vielleicht auch unterm Strich so gut gemacht, dass ich das, mir ist es auch nicht das erste Mal passiert, sondern aber ich glaube, ich kenne niemanden, der immer so gemütlich durch die Saison geht und sagt, ja, ich habe mal ein bisschen trainiert und ja, mal schauen, was wird. Sondern man muss sich ja auch mal.
Hier im Call sitzt. Diesen Eindruck erwähnt.
Nein, das glaube ich nicht. Ja, man muss schon immer merken, wie viel jetzt noch gut ist. Und irgendwann ist es halt nicht mehr gut. Und sag mal, das hat man mal dann wieder ein paar Jahre gut im Griff. Und dann ist so, ich probier's mal, geht schon. Und dann, nee, es geht halt nicht. Und für das war ich froh, dass es letztes Jahr so war, weil es hätte auch letztes Jahr top laufen können. Und ich hätte es dieses Jahr so gemacht. Also ich hoffe mal nicht, dass ich es so gemacht habe. Bin fest davon überzeugt. Man weiß noch nicht, wie es läuft, aber es hätte auch sein können, es geht alles auf. Ich war im Herbst in der Form of Life, habe da Tests abgeliefert. Das war echt verrückt. Und das hat mich natürlich selber auch, wo ich denke, scheiße, ich kann es wirklich machen. Also, und in dieser Situation war ich ja auch noch nie, wo ich mir das selber so, das war mein Ziel, aber dieses Ziel, wo man merkt, ich bin wirklich dazu in der Lage und das auch wirklich hinzukriegen, das hat mich, dieses Gefühl, das hat mich selber dann nervös gemacht, wo ich gedacht habe, scheiße, irgendwie, es geht, also es ist wirklich so, wie ich. Ja, dieser Schritt mehr noch und der wirkt sich gerade wirklich brutal aus. Und aber das war halt dieser Schritt zu viel, der mich dann halt im Winter so ein bisschen scheitern ließ. Und deswegen bin ich froh, dass es letztes Jahr passiert ist, weil es hätte dieses Jahr, das wäre der Weg gewesen, den ich dieses Jahr gegangen wäre, wenn es letztes Jahr gefruchtet hätte. Und das wäre vielleicht dann dieses Jahr scheiße gewesen, wenn der, ja, so geendet wäre wie letztes Jahr. Es war ja auch nicht alles schlecht, es waren ja auch gute Rennen dabei, aber grundsätzlich war ich ja schon nicht zufrieden für das, was ich halt kann. Und es war halt einfach mehr Mühe die ganze Saison und halt von einem halben Jahr, davon 4 Monate nur Mühe und Not und ich rette mich drüber. Das ist halt auch nicht schön, das so zu erleben. Und das hätte mir dieses Jahr genauso passieren können oder kann immer passieren, aber ich wäre den Weg, den ich letztes gegangen wäre, dieses Jahr wieder gegangen, wenn das gefruchtet hätte.
Also war die letzte Saison wohl eine sehr lehrreiche auch. Und daran anschließend, und keine Angst, wir wollen dich auf keine merkwürdigen Podestvorstellungen oder sowas festnageln, was dir dann die Sportjournalisten nächsten Frühling um die Ohren hauen. Aber was, also unabhängig jetzt von Positionen oder so, was erwartest du dir jetzt von dem Winter?
Also aktuell bin ich noch ziemlich entspannt. Also ich habe jetzt schon Lust, in Österreich zum Starten, aber ich bin sehr passiv jetzt unterwegs gewesen. Also ich bin ja auch kein Testwettkampf, nichts gelaufen. Werde versuchen, so nur das Nötigste zum Laufen, was wirklich sein muss. Für mich ist einfach mal gerade November, Dezember so der Mittel zum Weg. Und ich, ja, für mich ist nochmal wichtig, dass ich dann über Weihnachten nochmal nach Davos kann, nochmal ein bisschen Höhenluft schnuppern und dass ich dann mich auf die Heimweltcups freue, aber da hoffentlich im Januar, dass die Formkurve dann schon langsam in die richtige Richtung zeigt. Aber was bis dahin passiert, das ist mir dieses Jahr wirklich ziemlich schnuppe. Also ich hoffe natürlich schon, dass ich in der Lage bin, ziemlich schnell das Thema Olympia-Quali abzuhaken. Aber grundsätzlich ist die Saisonplanung dieses Jahr viel einfacher und ich versuche, so wie ich jetzt von meinem Gemüt noch drauf bin, diesen Flow recht lang zu halten. Und ja, ich taxiere erstmal, ich schaue erstmal, was geht. Und ich weiß, dass ich auch in guten Grundbasis raus mit einem passenden Schießen immer handlungsfähig bin und mehr aber auch nicht. Und das will ich auch nicht überbewerten. Also ich versuche auch da, mich jetzt nicht immer so hart ins Gericht zu nehmen nach jedem Wettkampf, sondern einfach zu schauen und jetzt über die Rennen auch reinzukommen und diese Wettkampfbelastung da wieder gut zu vertragen. Das sind meistens die ersten Rennen die härtesten.
Ja.
Wir haben jetzt aus anderen Ecken, aus anderen Sportarten so mehrfach gehört, ja, Olympia kommt eigentlich zu früh innerhalb dieses Winters. Geht's dir da auch so?
Man weiß ja nicht, wie lange man in China dann auch noch sein muss. Von daher kann es nicht früh genug sein. Ich finde, vom Zeitraum ist eigentlich also cool gelegt, so Anfang Februar. Also später finde ich dann immer schon so ein bisschen, ist dann schon auch spät.
So geht's
und den Zeitraum kann man sich ja auch eigentlich raussuchen. Von daher mache ich mir da gar keine Gedanken, könnte es früher, könnte es später sein. Also das ist ja gegeben. Und auch der Ort wird ja auch oft diskutiert, aber es ist ja gegeben einfach. Das war klar, wo das aus dem Briefumschlag rauskam, der Name, dass das da ist. Meine Jubelschreie haben sich da vielleicht nicht aufgetan, aber man hat auch nie gedacht, wäre es jetzt dort, weil das steht einfach nicht zur Debatte. Und genauso im Zeitraum, ich denke, der Zeitraum ist ganz cool. Ich hoffe mal auf schönstes Winterwetter, vielleicht, dass es nicht ganz im Arsch kalt wird.
Das ist, glaube ich, auch das Einzige, aber ich glaube, das wäre jetzt im März auch nicht so viel wärmer da. Aber so -10 kann man schon vertragen.
Das Wichtigste ist, dass ich bei den Kombis mal an der Strecke stehen kann, weil ich war jetzt beim Erik schon, seitdem er in Oslo das erste Mal Weltmeister geworden ist, mit live an der Strecke und das habe ich bis jetzt durchziehen können und es wäre für mich schon ein Ziel, dass ich da bei euch wieder mit dabei bin. Das war so ein bisschen traditionell im Langlauf, wenn wir mal zusammen unterwegs waren. Und das wäre jetzt auch wieder mein Ziel mal von Pyeongchang. Und da möchte ich mir nicht den Bobs abrühren.
Also vielleicht doch nur -5.
Ja.
Aber könntest du dir auch vorstellen, vor den Spielen dann auch nochmal einen Weltcup auszulassen und nochmal ins Training zu gehen? Weil Peter Schlickenrieder hat zum Beispiel gesagt, Ziel ist es eigentlich, dass jeder die Olympia-Quali schafft und dann nochmal ins Training geht, um sich für die Spiele, auf die Spiele vorzubereiten?
Klar, man muss natürlich die Olympia-Quali mal schnell schaffen. Das gibt natürlich dann auch Handlungsspielraum und ich glaube einfach, so mit der Menge der Rennen, die es im Biathlon noch sind, was cool ist grundsätzlich, so für den Zuschauer, aber ich merke einfach die letzten Jahre, diese Masse, das ist einfach, ja, ich bin halt, sag mal, ein Muskeltyp da eher so, diese Masse macht mich dann noch irgendwann mal alle. Ich kann es zwar schon so durchhalten, weil ich ja dieses Trainingsalter und die Trainingskilometer dafür habe, aber um natürlich diesen Peak dann nochmal zu bekommen, muss man vielleicht schon mal mutig sein. Ist natürlich auch immer zweiseitiges Schwert, weil Top 15 im Gesamtweltcup sind halt auch für den olympischen Massenstart dann gesetzt. Und es wäre natürlich cool, wenn man es schaffen könnte und vielleicht mal noch was auslassen könnte. Aber mal gucken, ob sich dieser Luxus auftut.
Wenn du dir einen Weltcup aussuchen könntest zum Auslassen, welchen würdest du als am ehesten skippen?
Oberhof.
Nee, überhaupt nicht. Also viel wird ja überlegt, was halt in diesem zweiten Trimester halt vielleicht ausgelassen werden wird. Weil das natürlich die direkte Vorbereitung ist und so, aber da muss ich sagen, da würde ich eigentlich gar keinen auslassen. Also, ich meine, es gibt schon.
Die sind alle so schön.
Die sind alle sehr schön. Ja, auch Oberhof, klar, ist das Wetter nicht immer, aber die Strecke, die ist super. Also, Oberhof bin ich immer sehr motiviert. Ich meine, es gibt schon so einen Ort mal, wo ich jetzt nicht so die Top-Ergebnisse immer habe, was jetzt landschaftlich total schön ist, aber jetzt vielleicht nicht gerade mein Place to be ist, aber wir werden es auch sehen. Das muss man auch mal schauen, wie es jetzt anläuft und dass man da einfach so vom Formaufbau, ja, wird schon vielleicht nicht alles laufen, aber mal schauen, ob das mal einzelne Wettkämpfe sind oder mal ein ganzes Wochenende. Kommt auch drauf an, wie gesagt, mit dem, ja, Ziel trotzdem Top 15 oder als Top 15 Gesamtweltcup nach Peking zu reisen, weil das natürlich dir enormen Druck nimmt. Also da hast du einfach das Rennen mehr dort und Massenstart ist ja immer so die Königsdisziplin. Ja, mal schauen, wie sich's entwickelt, aber also mal diesen Mut, mal was auszulassen, den hätte ich auf alle Fälle.
Aber wie ist denn das deutsche Mädelsteam so drauf? Ich meine, du hast ja sehr, sehr, also ihr habt ja eigentlich den ganzen Sommer zusammen trainiert, im Gegensatz zu Franzi Preuß, die sich da ja ein bisschen wieder abgekapselt hat, ja mit Tobi Reiter den Weg verfolgt hat. Was ist so dein Eindruck?
Also ich glaube, dass wir wirklich also als Team gut zusammengewachsen sind, auch mit der Franzi im Winter, wenn sie dabei ist. Sie ist ja jetzt ein Big-Harder da mit dabei, aber hat trotzdem da, also mal am Stützpunkt sieht man sich ja trotzdem. Und was letztendlich im Wettkampf, das muss man jetzt mal schauen, aber so die Trainingsleistung auch gerade von den jüngeren Mädels, ich denke, dass die da wirklich einen deutlichen Schritt gemacht haben. Mal schauen auch jetzt, wie dieser letzte Höhenblock noch wirkt. Da ja auch mal jetzt nicht ganz kritisch reingehen, wenn es vielleicht nicht gleich, aber ich denke, dass da wirklich, so gerade vom Team, dass da wirklich ja eine schlagkräftige Mannschaft am Start sein wird. Ich meine, klar, bei manchen, es wird immer so einen Wechsel geben, wo die im Dezember fitter sind wie im Januar. Das kann schon durchaus sein. Das ist auch der Lauf der Dinge. Aber man muss halt, ja, ich glaube, so dieses Stammteam, was dabei ist, was ich beurteilen kann, also die jetzt auch im Sommer dabei waren, denke ich, das, also da würde ich mir jetzt gar keine Gedanken machen, dass es da irgendwo fehlt. Und dann kommt es natürlich drauf an, wie finde ich in die Saison, wie finde ich meinen Flow, wie kann ich mental so stark drauf sein, dass ich so an diese maximale körperliche Leistungsfähigkeit rankomme. Und da bin ich aber optimistisch. Trainiert haben alle sehr, sehr fleißig und es ist komplett anders, wie wo ich gewechselt bin. Das, was ich im Training erlebe und auch was ich im Langlauf erlebt habe, was ich jetzt zwischenzeitlich mal im Biathlon erlebt habe und jetzt erlebe, das sind Weltenunterschied und da wird richtig fleißig gerackert und ich hoffe mal, dass das auch ja sich bezahlt macht.
Und worin liegen da die Unterschiede? Also wie hat sich, sagen wir mal, das Training so in den vergangenen Jahren entwickelt?
Ja, Umfänge, Intensitäten, die Menge einfach oder ja Krafttraining. Also in jedem Bereich ist man da ja stetig auf der Suche nach, wie kann ich mich verbessern oder auch so diese individuellen Absprachen. Es sind ja trotzdem Individuen, mit denen du da arbeitest und ja, gerade bei Frauen, da geht's der einen an dem Tag mal gut und dann an anderen nicht. Und diese Kommunikation, diese zwischenmenschliche Kommunikation mit den Trainern und mit diesem Betreuungspersonal, was jetzt immer mit dabei ist, was jetzt aufgebaut wurde, auch über die letzten Jahre, also auch mit Ärzten und Techniktrainern und so weiter und Schießtrainer. Sag mal, das wird schon ganz gezielt oder auch Ernährungsberater, das wird ganz gezielt genutzt, um da halt wirklich noch so kleine Zehntelprozente halt rauszusuchen. Ich meine, machen muss man es dann immer selber, aber die Möglichkeit, dieses Netzwerk ist da und das ist ein enormer Fortschritt, den wir da einfach gemacht haben, so Richtung Professionalität. Ich meine, im Fußball oder so ist das nochmal was anderes, aber da sind auch andere finanzielle Mittel da. Aber auch so, wie die Trainer an die Sache rangehen, also es imponiert mir schon, also da merke ich schon, dass ich da halt genau an der richtigen Stelle bin. Das ist die Grundvoraussetzung, ob es dann natürlich direkt in Leistung widerspiegelt. Dafür ist es halt leider nicht einfach genug, also dieser Sport. Also das, nur weil man gut trainiert hat, heißt es noch lange nicht, dass man deswegen immer aufs Podium rennt. Aber ich glaube, wie man an die Sache rangeht, da ist es auf keinen Fall verwerflich. Da wird auf jeden Fall jedes Zehntel Prozent versucht auszuschöpfen. Und es ist halt, ja, wenn jemand dir sagen würde, ja, das ist jetzt der Weg und der ist erfolgreich, ja, dann wird nicht jeder gehen. Und man muss ja aber selber ein bisschen schauen, ja, was tut mir jetzt auch gut? Und da gibt es so eine Grundstruktur und dann aber trotzdem so eine individuelle Basis, wo man sagt, ja, also und das hat auch keine Hemmung zu sagen, mir geht es heute nicht so, ich muss jetzt mal reagieren im Training und oder mal anpassen oder auch mal, ja, manche müssen da ein bisschen mehr in die Intensität machen und manche ein bisschen mehr in den Intensitätsbereich, was aber für alle jetzt nicht so leistungsförderlich wäre, wenn man das bei dem Teil der Gruppe macht und mit dem anderen vielleicht was anderes, dann sind beide profitierend draus. Und dann gibt es wieder die gemeinsamen Einheiten, wo man sich gegenseitig halt einfach pusht, was sehr, sehr wichtig ist, gerade Biathlon mit Schießen. Und ich finde, da sind wir auf einem guten Level und da lässt sich auf jeden Fall drauf aufbauen.
Was mich noch interessiert, wenn du sagst, dich beeindruckt diese Entwicklung auch so, die du da miterlebt hast jetzt über die letzten Jahre. Hast du dich jemals geärgert, dass du in Anführungszeichen so spät zum Biathlon gewechselt bist?
Das könnte man denken, aber gerade so dieses letzte Jahr im Langlauf, da hat mir nochmal den norwegischen Trainer gehabt. Und ich muss sagen, irgendwann fängst du erstmal an, überhaupt über Training nachzudenken. Wo ich 20 war, da habe ich halt einfach gemacht. Aber irgendwie dieser Weg auch mit dem Wechsel nach Ruhpolding und so diese bayerische Mentalität und unser Trainer, so mal, da habe ich schon ganz viel an Körperwahrnehmung irgendwie so, oder wie gehe ich an Sachen ran, irgendwie so gelernt. Und das war wie so das Prüfungsjahr, das Meisterjahr dann nochmal bei dem Trainer. Das war jetzt auch nicht dann alles so, dass das dann direkt in Leistung sich alles so wiedergespiegelt hat. Aber was ich da gelernt habe, und das würde ich nicht missen wollen. Und das hat mir, glaube ich, ganz, ganz viel gebracht, auch jetzt für die letzten Jahre und gerade auch für den Wechsel im Biathlon, weil ich muss schon erstmal schauen, wie kann ich denn meine Leistungsfähigkeit im Laufen halten? Die denken immer, ja, Laufen passt ja eh, aber das überhaupt wieder zu bringen, das Jahr drauf, da musst du schon verdammt viel richtig machen. Und um dann noch besser zu sein, da muss ja alles perfekt laufen. Also auf dem Level, wo man sich da halt einfach befindet im Weltcup. Und sag mal, da war ich schon froh, dass ich so viel mitbekommen habe aus dem Langlauf, dass ich da für mich selber auch das so anwenden konnte, auch mal nachmittags, wenn ich alleine bin, ich musste einfach ein bisschen mehr machen, wie das, was auf dem Plan steht. Und ich wollte ja auch nicht so eine Extrawurst sein und da ständig halt mit dem Trainer da rumdiskutieren. Und keine Ahnung, ich musste für mich selber einfach das Handtuch in der Hand nehmen, weil es war auch meine Entscheidung zum Wechseln. Und ich habe dann wirklich sehr viel aus dieser so Gruppendynamik gelernt, aber halt auch für mich selber, aus die Erfahrungen aus den letzten Jahren, konnte ich da halt für mich persönlich das Training so feintunen, dass das dann halt wirklich im Laufen, dass ich da extrem zehren konnte.
Und du hattest ja auch noch zwei super erfolgreiche Langlaufjahre, die du ja wahrscheinlich auch nicht unbedingt missen willst.
Genau, also ich habe dann schon gemerkt, dass das schon gut passt, aber dass natürlich da so Kleinigkeiten es halt auch ausmachen. Und klar, irgendwann muss man dann mal sagen, wenn man da diesen Wechsel mal noch vorhat, dann muss man es halt auch irgendwann machen und muss dann mal schon gucken, wie bin ich denn gerade im Olympiazyklus, was ist denn möglich? Ich meine, in einem Jahr nach einem Wechsel da zu Olympia zu fahren, das ist schon ein bisschen utopisch. Da brauchst du schon ja mindestens 2 Jahre Vorlauf oder ja, dann die 2 Jahre später wäre mir dann zu spät gewesen. Also für mich war es so der perfekte Zeitpunkt. Auch im Nachhinein jetzt gesehen.
Aber jetzt so um ein bisschen Abschluss zu finden, hast du dich schon mit den Gedanken auseinandergesetzt, was eventuell nach dieser Saison kommen wird, weil man immer hört, okay, Peking ist ein großes Ziel, aber man weiß nicht so ungefähr, ob es vielleicht die letzte Saison ist oder nicht. Sind es schon so Gedanken, mit denen du dich auseinandergesetzt hast, oder ist es bei dir jetzt noch in weiter Ferne?
Also man fängt ja schon Ende 20 mal also überhaupt an, wie lang geht denn das? Ich meine, dass das zeitlich begrenzt ist, das weiß man ja einfach. Aber da sind die Gedanken selten und noch fern. Jetzt rücken die natürlich schon näher, wo man sagt, wie lang geht denn das noch? Oder wie lang mache ich es noch? Wie lange habe ich noch Lust? Also das ist halt die Grundvoraussetzung. Wie lang habe ich denn die Lust, jeden Tag so mal dieses Quäntchen rauszuholen, was ich halt weiß, was mich im Winter besser macht? Wie diese Reserven auszuschätzen, da musst du halt jeden Tag hart dafür arbeiten. Und solange ich früh aufstehe und weiß, es lohnt sich dafür, das und das zu machen, und solange mein Körper das so mitmacht, also solange mache ich das auch noch, es wird nicht mehr ewig sein. Also ich habe mir das selber schon, also was jetzt so an Maximum ansteht, das weiß ich schon. Aber großes Ziel ist natürlich jetzt erstmal Peking. Ich habe natürlich auch so mal, ja, man will auch mal irgendwann eine Familie gründen oder hat auch noch ein privates Leben, was man so ein bisschen vorantreiben will. Das ist natürlich cool, dass ja mein Freund der Thomas auch mal Sportler war und so mal dafür viel Verständnis hat und mich da auch oft mal im Training bekleidet, mich immer noch abzieht. aber irgendwann, ich weiß es, irgendwann als Frau läuft ja auch mal so ein bisschen, da tickt ja auch mal die Uhr. Und deswegen, ja, jeder, der da logisch drüber nachdenkt, weiß, es wird jetzt nicht mehr ewig gehen, aber mir macht es noch Spaß. Und damals, wo ich gewechselt bin, seit da habe ich noch wie so eine Gratis-Verjüngung gekriegt. Da war ich wie so ein bisschen Rookie of the Year. Aber großes Ziel ist jetzt erstmal Peking und dann schauen wir mal weiter.
Ja, man darf ja auch nicht vergessen, auch wenn es bei dir vielleicht nicht so ewig mal wird, aber Kasamekerein ist ja auch mit, ich weiß gar nicht, ich glaube 37, ist sie ja auch noch auf Top-Niveau gelaufen.
Das denke ich schon, dass das geht, dass man da wirklich noch richtig gut laufen kann. Es ist halt die Frage, wie lange machst du das wirklich mit so einer Leidenschaft? Also ich weiß, wie es sich bei mir innerlich anfühlen muss, damit die Leidenschaft zu 100% ist, und ich weiß, dass ich das dafür brauche, um da Weltspitze laufen zu können und oder Weltspitze Athletin zu sein, Biathlon sowie Langlauf. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich das mit 7,38 noch habe. Also aktuell habe ich das noch, und aber ich sag mal, also im nächsten Olympiazyklus werde ich nicht mehr beenden.
Das
obwohl
ist ja
der Ort sehr schön wäre.
Ja.
Aber mit Aperol an der Strecke ist das auch schön.
Ja, das mit Sicherheit auch sehr angenehm. Aber ich habe noch eine Frage, weil du gerade schon gesagt hast, dein Freund zieht dich ab und an noch im Training ab, und jetzt habt ihr beide euch, Finzi und Denise, ja in Davos auf der Loipe getroffen und das hier auch so ein bisschen eingefädelt. Und wir kriegen diese Frage sehr oft von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, und ihr müsst sie jetzt mal beantworten. Wer sind jetzt die besseren Langläufer? Kombinierer oder Biathleten?
Das hatte ich schon mit dem Kirch immer, die Diskussion. Da waren doch immer diese Staffeln, die sind doch immer nach Langlaufrennen, weißt du? Und das sind ja dieselben Streckenlängen manchmal. Da haben wir schon immer mal die Zeiten so ein bisschen verglichen. Aber bei euch, ihr habt immer so ein bisschen den Nachteil, dass die oft frisch auffahren oder nochmal drüber fahren, dann... Aber da war man schon so krank.
Es ist, glaube ich, nicht ganz so einfach zum Sagen, aber ich glaube, da muss sie leider nachgeben. Und ich glaube, die Biathletinnen sind schon schneller. Weil einfach
ich glaube jetzt nicht, dass wir schneller sind. Also ich glaube schon, wenn man jetzt Männer und Männer vergleicht, also gerade Langlauf,
ja,
Biathlon,
das meine ich.
Noko, das ist schon klar, aber... Ich glaube, wenn du richtig abgehst, da habe ich keine Chance, auf gar keinen Fall.
Ach so, das, da glaube ich, dass ich dann schon mehr Chance habe wie gegen die Herren.
Auf alle Fälle.
Aber gegen die Herren ist schon, also das sind die Topläufer, das sind da schon ein Stück weg von uns. Aber bei der Zollmeisterschaft hatte ich schon einige im Griff. Ja. Aber das zählt nicht so ganz. Aber es ist ganz schwer zum Vergleichen. Ich glaube, der Unterschied ist ungefähr so groß wie zwischen Langlauf und Biathlon. So geht es von Biathlon zu Kombinationen. Aber bei uns ist halt beim Biathlon gibt es halt, es gibt halt Spezialisten, die halt extrem gut laufen. Bei uns gibt es halt auch sehr, sehr gute Läufer, aber halt auch eher die besseren Springer. Und da kann es halt dann schon sein, dass dann mal eine sehr große Lücke zu einem Biathleten wäre.
Ja, gerade ihr könntet ja vielleicht auch sagen, ja, ich habe jetzt läuferisch viel mehr Potenzial. Wenn ich das jetzt noch mehr trainieren würde, wäre ich ja viel schneller. Aber wie viel kostet das die Sprungleistung? Das ist ja nicht immer eine einfache Rechnung, wo man denkt, ach ja, da müsst ihr ja nur ein bisschen schneller laufen. Vielleicht hätte man sogar das Potenzial, wenn man jetzt ein gewisses Trainingspensum absolviert, dass es dann wirklich tatsächlich besser wird. Aber wenn du dann hinterher springst, das ist, nee, die Rechnung kannst du nicht so eins zu eins halt machen einfach. Im Biathlon ist ja auch genau. So dieser Aufwand, den man fürs Schießen hat, da kann man sich jetzt nicht so viele Stunden trainieren wie in Martin-Jöns-Rizundby. Das ist vielleicht auch utopisch damit. 1200 Stunden, da muss man sagen, das ist dann irgendwo gedeckelt beim Biathlon. Aber ich glaube trotzdem, dass ein schneller Biathlet bei den Langläufern da auch noch mal wirklich gute Resultate machen kann. Das hat man ja auch in der Vergangenheit schon gesehen. Aber logisch, je mehr man spezialisiert ist auf was, das muss ja was bringen, weil sonst wird es ja keiner machen.
Ich glaube, da müssen wir mal ein Rennen einfädeln zwischen euch. Denise gegen Finzi.
Nee, das ist ja keine Frage. Wir müssten mal, wie können wir denn da mal fragen? Ja, Philipp Nachbar, der ist doch aus Oberstdorf, da könnte das Fernbattle stattfinden.
Gegen den bin ich auch schon gelaufen, glaube ich. Der ist Landespolizei, genau.
Ja.
Aber gegen ein paar Biathleten bin ich schon gelaufen.
Machen wir mal das Saisonende, da machen wir alle hier Deutsche Meisterschaft im Langlauf mit. Da ist doch oft so ein paar schöne Wettkämpfe.
Das kann man machen.
Da stimmt das Programm auch, also rings ums Wettkampfgeschehen.
Aber wir vergleichen uns schon öfters mal mit den Langlauf-Mädels, weil die ja dann doch oft auf der gleichen Strecke laufen wie wir. Und das sind dann, also die Johawk und ich haben, glaube ich, in Kusamo letztes Jahr, ich war, glaube ich, 10 oder 20 Sekunden bloß schneller.
Ja, das denke ich
auch. Also die waren dann schon relativ nah dran.
Mhm. Ja, das denke ich auch, dass jetzt, du bist ja einer mit der besten Läufer und die schnellsten Mädels, dass das ähnlich sein könnte, ne?
Spannend. Ja, halt,
aber auch nur, weil du noch dürrer bist als die Johawk.
Das geht ja auch noch fast nicht.
Gott sei Dank nicht.
Ja, aber cool, hey. Denise, riesengroßes Danke, dass du kurz vor Weltcup-Auftakt, ich glaube, ihr fliegt ja Mittwoch nach Östersund oder sowas, dass du noch vorbeigeschaut hast.
Gerne.
Danke. Wie lange seid ihr dann am Stück unterwegs?
Wir sind dann die 10 Tage, also Mittwoch, dann das Wochenende, sind ja die ersten 2 Rennen und dann noch die ganze Woche und am Montag fliegen wir heim. Und dann ist wieder halt diese Wochenenden, dann ist Hochfilzen, Frankreich, dann ist ja schon Weihnachten. Das ist ja auch total verrückt, dass das alles so schnell geht.
Ja, das denke ich mir auch mal.
Da kommt es November, ras dann so durch. Ja. Auf meiner Seite vielen, vielen Dank, Denise, dass du die Zeit genommen hast.
Gerne.
Und find sie auch dir erfolgreichen Trip nach Finnland. Wir hören uns dann nächste Woche mit dir aus Finnland. Können wir besprechen, wie es in Ruka so lief.
Genau, grüß mich auch Kusamo.
Mach ich. Da warst du wahrscheinlich jetzt auch schon länger nicht mehr.
War ich schon lange nicht mehr, ja. Aber habe ich immer gute Erinnerungen. War schon immer... Ja, gleich ist so richtig Winter. Da kann man auf jeden Fall sich mental gleich richtig drauf einstellen. Richtig dunkel, richtig Winter. Weihnachtsmann im Ziel manchmal. Ist top.
Ja, stimmt. Das musst du natürlich mitbringen, Finzi, das Weihnachtsmann-Selfie.
Ja, mach ich.
Hervorragend.
Das Kostüm. Bring das Kostüm einfach mit.
Das wär's. Das wäre natürlich noch besser. Wir können auch sagen, vielen Dank an euch alle wieder fürs Lauschen. Wenn ihr uns was zu sagen habt, dann könnt ihr uns auf Instagram schreiben oder uns was schicken @she.happens.pod oder ihr könnt uns eine E-Mail schicken an wintersport@m945.de. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert, dann verpasst ihr auch nichts, weil ab jetzt geht's wieder rund und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank. Ciao.
Ciao.